Deutschlandfunk. Agenda.
Zur Sendung Agenda am Mittwochvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Sie haben in diesen rund 2,5 Jahren Pandemie wohl am meisten gelitten, obwohl Sie das geringste Risiko einer Erkrankung hatten und haben. Kinder und Jugendliche, die aufgrund der Corona-Maßnahmen über Monate hinweg extrem zurückstecken mussten. Vor allem, um andere Altersgruppen zu schützen. Kein Wunder also, dass es im Nachhinein die Erkenntnis gab, wir haben die Jüngeren möglicherweise zu wenig in den Blick genommen. Wir wollen heute in der Agenda-Sendung darüber reden, ob dies möglicherweise kein Einzelfall ist, ob die Interessen von Kindern und Jugendlichen insgesamt in der Politik bei politischen Entscheidungen zu wenig berücksichtigt werden. Und natürlich fallen einem da sofort die Klimapolitik ein, der Umgang mit immer neuen Schulden oder vielleicht auch die Frage, wie sollen die heute Jungen die Rente von morgen finanzieren. Geht es nach einer Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes, dann ist die Antwort klar. 83% der Minderjährigen und immerhin 79% der Erwachsenen gaben an, dass sich die Politik in den vergangenen Jahren nicht ausreichend mit den Belangen der jungen Generation auseinandergesetzt hat. Verbunden mit der Forderung, mehr gesellschaftliche Teilhabe für Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft. Was ist Ihre Meinung? Wurden und werden die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wenig gesehen in der Politik, in unserer Gesellschaft? Und wenn ja, was muss sich ändern? Könnte ein bundesweit früheres Wahlrecht zum Beispiel Abhilfe schaffen? Brauchen wir andere Wege, wie etwa das schon seit Jahren und Jahrzehnten diskutierte Kinderrecht, das ins Grundgesetz soll? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, Jola Farnroth ist bei uns in der Runde mit dabei, 17 Jahre Schülerin, Mitglied im Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerkes. Frau Farnroth, guten Morgen.
Guten Morgen.
Lennart Elias Seimitz, ebenfalls in der Runde mit dabei, 18 Jahre Schüler und Landesschülersprecher im Saarland. Herr Seimitz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Erik von Malotki, SPD-Bundestagsabgeordneter und er ist Mitglied des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, also dort auch, wo die Themen, über die wir heute reden, auch diskutiert werden. Herr von Malotki, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und schließlich Holger Hofmann, er ist Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. Herr Hofmann, guten Morgen auch Ihnen.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Röhl.
Frau Farnroth, stimmt das Ergebnis des Kinderreports auch mit Ihren Erfahrungen überein? Werden die Belange von Kindern und Jugendlichen zu wenig gesehen von der Politik in unserer Gesellschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also Kinder und Jugendliche werden in ihren Interessen in der Politik viel zu wenig berücksichtigt. Kinder und Jugendliche haben ihre eigene Meinung, nur wird diese in der Politik oft viel zu wenig angehört. Es gibt zu wenig Strukturen, um Kinder und Jugendliche aktiv zu beteiligen. Wir müssen akzeptieren und respektieren, dass Kinder und Jugendliche ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft sind, die noch lange leben werden mit den Entscheidungen, die heute getroffen werden. Und es geht einfach darum, dass Themen und Entscheidungen mit Kindern und Jugendlichen, also mit uns, zusammen getroffen werden und da ein gemeinsamer Austausch entsteht. Und das ist mein persönlicher Eindruck und das geschieht leider in der Politik noch viel zu wenig.
Herr Seimitz, ähnliche Diagnose, wie wir sie gerade von Frau Farnroth gehört hat, haben auch von Ihnen als Schülersprecher im Saarland, als Landesschülersprecher?
Ja, natürlich, dem kann ich absolut nur zustimmen und das auch über alle, ich sag mal, Ebenen hinaus. Auf Bundesebene haben wir Gremien zwar viel zu wenig und dann auch noch für viele sehr, sehr schwer zugänglich, die nicht sowieso schon in solchen Kreisen agieren. Auf Landesebene sieht es meist nicht viel besser aus, gut wie als Landesschülervertretung, aber da hört es dann langsam auch schon auf. Und auf kommunaler Ebene erleben wir zwar langsam einen Umschwung, aber da ist es meist auch eher eine Scheinpartizipation als ein tatsächliches Mitreden und Angehörtwerden. Und da braucht es auf jeden Fall Änderungen.
Nun, Herr Seimitz, führen viele ja die Corona-Pandemie an, wo Kinder, Jugendliche, Schülerinnen, Schüler eben nicht so wahrgenommen wurden, wie das hätte eigentlich geschehen sollen. Ist das auch ein Beispiel, das Ihnen zuallererst einfällt?
Zumindest wurde es dort nochmal besonders deutlich, weil viele Entscheidungen getroffen wurden, die eben auch Kinder und Jugendliche sehr stark eingeschränkt und betroffen haben, beispielsweise auch die Schulschließung. Und da haben wir sehr, sehr oft gemerkt, dass halt eben Politik auch mal daran vorbei entscheidet, was die Wirklichkeit an Schule ist, und haben da versucht, einfach unsere Stimme mal laut zu machen, weil letztendlich sind gerade im Bereich Bildung wir die größten Masse an Menschen, die die Entscheidungen betreffen. Und da hätte auf jeden Fall mehr gemacht werden müssen.
Nun weiß man im Saarland, Herr Seimetz, da sind die Wege kurz, auch hin zu den politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern. Sie als Landesschülersprecher, einen direkten Zugang zur Bildungsministerin oder auch das Fragen der Bildungsministerin, wie seht ihr das eigentlich oder hat es das gar nicht gegeben?
Doch, natürlich, der Zugang ist auch da, den nutzen wir auch sehr, sehr niederschwellig. Die Frage ist nur immer, nicht nur hat man einen Zugang, um seiner Meinung kundzutun, sondern inwiefern wird die Meinung auch berücksichtigt oder inwiefern gibt es Strukturen, dass die Meinung verpflichtend berücksichtigt werden muss. Und da fängt es dann wieder an zu haken, weil angehört zu werden ist das eine, aber dann tatsächlich die Meinung auch wahrzunehmen und umzusetzen, das ist das andere.
Was haben Sie für einen Eindruck, Frau Farnroth? Gehört wird man vielleicht noch als Kind, als Jugendliche, aber wenn es dann darum geht, dass die Meinung berücksichtigt werden muss, dann wird es schwierig. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie machen?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man darauf guckt, dass Kinder und Jugendliche ja mehr sind als die, die sich sowieso schon engagieren. Also wir brauchen Strukturen, die zugänglich sind für alle Kinder und Jugendlichen, dass alle Kinder und Jugendlichen das Gefühl haben, ihre Stimme ist wichtig, sie wird gehört und dann auch berücksichtigt und so die Entscheidungen auch besser akzeptabel werden für alle.
Nun sind Sie ja Mitglied des Jugendbeirates des Deutschen Kinderhilfswerkes. Ist das so eine Struktur, wo Sie versuchen, zumindest deutlich zu machen, was Sie, was Kinder und Jugendliche wollen und auch brauchen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind 12 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland und wir beraten das Deutsche Kinderhilfswerk. Und das ist ein großer Schatz, den ich nicht mehr missen möchte, mich da beteiligen zu können und da meine Meinung sagen zu dürfen und dann, dass sie auch berücksichtigt wird.
Nun haben wir, Frau Farnroth, schon über Corona gesprochen. Ist das auch etwas, was Ihnen zuerst einfällt, wenn es darum geht, dass Kinder und Jugendliche nicht gesehen werden? Oder gibt es bei Ihnen auch ganz andere Beispiele, wo Sie sagen, da wird es mindestens genauso deutlich?
Das ist schon ein Beispiel, was es sehr, sehr deutlich macht, weil es gerade so aktuell ist. Es hat nochmal die Nichtbeteiligung von Kindern und Jugendlichen zur Schau gestellt. Und die Schulen waren ja geschlossen und damit waren die Kinder und Jugendlichen die meiste Zeit auf sich alleine gestellt zu Hause. Viele Schulen, da hat es an den Kapazitäten gescheitert, dass die Kinder und Jugendlichen gut unterstützt werden konnten. Und genau.
Herr von Malotki, Sie sind jung, so wie ich das gesehen habe, auf bundespolitischer Ebene mit dabei, im Bundestag, glaube ich, seit Oktober letzten Jahres. Wir haben gerade die Diagnose auch gehört, auch der Jugendlichen hier. Eine Diagnose, die Sie unterschreiben würden, auch als jetzt Berufspolitiker in Anführungszeichen.
Ja, ich unterschreibe die Diagnose. Es ist ganz eindeutig, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen, ich würde sogar sagen, in den letzten Jahrzehnten eine wesentlich zu geringere Rolle gespielt haben und dass sich da dringend was ändern muss. Das hat natürlich auch viel mit den Regierungskonstellationen jeweils zu tun und wir haben jetzt schon eine große Chance, das zu verändern. Wir haben uns auch einiges vorgenommen, aber ob sich das wirklich ändert, das wird sich noch beweisen müssen.
Ich habe gesehen, Sie sind auf kommunaler Ebene politisch aktiv, auf Kreistagsebene in Mecklenburg-Vorpommern aktiv und jetzt auf Bundesebene. Gilt das denn für alle Ebenen gleichermaßen, dass Kinder und Jugendliche nicht gesehen werden? Oder kann man sagen, okay, auf den unteren Ebenen, sagen wir jetzt mal kommunaler Ebene, da sieht das doch schon ein bisschen anders aus?
Also ich denke, dass das Bild auf kommunaler Ebene wesentlich bunter ist, als sich das vielleicht dann auf den höheren Ebenen gestaltet. In meiner Stadt Greifswald, wo ich auch in der Bürgerschaft jetzt lange war, haben wir zum Beispiel eine sehr starke Jugendbeteiligung. Also wir haben Kinder- und Jugendbeirat, wir haben eine Kinderbeauftragte. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben hier einen riesigen neuen Spielplatz gebaut und haben durch die neue Kinderbeauftragte dafür gesorgt, dass es durch die Kinder und Jugendlichen selbst gestaltet wird. Das Ding ist super und das zeigt, was alles möglich ist, wenn man, also zumindest im Kleinen. Im Großen geht es natürlich um auch viel härtere Verteilungsfragen. Ich sage jetzt mal die Unterfinanzierung des Bildungssystems als ein wichtiges Beispiel. Das sind teilweise Machtfragen, wo Kinder und Jugendliche einfach keinen Zugriff haben aus meiner Sicht.
Nun haben wir eben auch von den beiden Jugendlichen hier in unserer Runde auch gehört. Das eine ist, gehört zu werden. Das andere ist auch, dass Meinung auch berücksichtigt wird. Sie haben das am Beispiel jetzt auch des Spielplatzes deutlich gemacht, dass das durchaus auch geschehen kann. Wie sieht es bei anderen Themen aus? Wird da nur Meinung gehört oder haben Sie den Eindruck zum Beispiel in Greifswald, da wird auch Meinung berücksichtigt von Kindern und Jugendlichen?
Also in Greifswald habe ich tatsächlich den Eindruck, dass die Meinung berücksichtigt wird. Es hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Altersstruktur dieser Stadt zusammen. Also es ist eine Universitätsstadt. Wir haben allein 12.000 junge Leute, die hier studieren in der Stadt und die Stadt wesentlich prägen. Die sind natürlich auch verbunden mit Schülerinnen und Schülern. Und von daher gibt es auch eine gewisse Power, die dahinter steckt, die aus meiner Sicht auch eine Grundvoraussetzung ist, um diese Fragen zu bewegen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben 2019 als eine der ersten Städte den Klimanotstand ausgerufen und haben wirklich dafür gesorgt, dass wesentlich mehr Geld in die Stadtwerke geht, um unsere Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Da haben uns viele für verrückt erklärt, aber das war eine explizite Forderung der jungen Menschen, die damals auch 2019 hier zur Kommunalwahl gegangen sind.
Wenn Sie sagen, Herr von Malotki, insgesamt werden Kinder und Jugendliche zu wenig gesehen, Meinungen auch berücksichtigt, ist Greifswald dann für Sie ein Stück auch eine Ausnahme, die es sicherlich an anderen Orten in Deutschland auch noch gibt? Oder wo sehen Sie dann die Defizite? An welchen Stellen sehen Sie die Defizite?
Also ich sehe Greifswald da schon als Ausnahme. Es gibt viele Städte, die es sicherlich auch sehr gut machen. Ich glaube, hier gilt es vor allen Dingen, diese Sachen auch in andere Regionen zu bringen, wo vielleicht auch nicht so eine große Lobby für Kinder und Jugendliche besteht. Da haben wir eine riesige Chance aus meiner Sicht mit der nationalen Engagementstrategie, die wir jetzt auch im Bund auf den Weg bringen. Und ich glaube, im kommunalen Bereich ist sehr, sehr viel möglich, viel mehr möglich und auch, sag ich mal, die Widerstände vielleicht nicht ganz so groß, wie vielleicht dann für die ganz großen Themen im Bundes- oder in den Landesregierungen.
Herr Hofmann, Sie sind Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. Das Kinderhilfswerk hat in Auftrag gegeben, den Kinderreport 2022 im Juni herausgekommen, wo eben auch die Botschaft nochmal drin war, Kinder, Jugendliche werden zu wenig, werden kaum wahrgenommen, ihre Belange kaum gesehen. Was wollten Sie und wollen Sie mit diesem Kinderreport mit nochmal auf den Weg geben?
Ja, der Kinderreport befragt ja Kinder und Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Also uns interessiert einfach, wie sieht die Bevölkerung die Möglichkeiten, Dinge besser zu machen, ich sag's mal platt. Und bei dem Thema Kinder- und Jugendbeteiligung wurde eben deutlich, es geht darum, dass Kinder und Jugendliche und auch die Erwachsenen sagen, es braucht ein stärkeres Engagement für soziale Infrastruktur, auch der Beteiligung bei Kindern und Jugendlichen, bei dem öffentlichen Nahverkehr, in der Bildung. Aber es braucht auch zum Beispiel dann die Kinderrechte ins Grundgesetz.
Nun heißt es ja auch bei Ihnen, es gibt einen entsprechenden Pressetext oder Mitteilung auch natürlich zum Kinderreport. Und da heißt es ganz, ganz eindeutig, die Anliegen von Kindern und Jugendlichen werden oftmals schlichtweg ignoriert. Das ist ja schon ein aktiver Akt. Das eine ist, dass man vielleicht nicht sensibel ist und denkt, da könnten wir vielleicht doch die besonders betroffen sind, Kinder und Jugendliche selber fragen. Das andere ist ja so ein aktives Ignorieren. Woran machen Sie das fest, diese Diagnose?
Ja, ich würde mal ignorieren, vielleicht so auch definieren, dass man, es ist nicht unbedingt etwas, was jetzt mit Absicht geschieht oder mit bösem Willen. Es ist teilweise auch etwas, was geschieht, weil eben niemand da ist, der sozusagen für die Kinder und Jugendlichen sich entsprechend stark macht, respektive, weil es auch für Verwaltung letztendlich viele Richtlinien gibt. Sie haben einen Verkehrsrahmenplan, sie haben einen Bauleitplan, sie haben aber keinen Kinder- und Jugendplan, der für sie verbindlich wäre, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche im Verkehr berücksichtigt werden mit ihren besonderen Interessen. Also sprich, es ist manchmal, diese Ignoranz drückt sich aus eben in fehlenden Strukturen. Und wenn wir in Krisen kommen, das hat Corona gezeigt, dann passiert eben genau dies. Dann werden auf einmal alle möglichen angehört und wollen auch angehört werden. Nur die Kinder und Jugendlichen, weil sie auf keine Strukturen zurückgreifen können, fallen unter den Tisch.
Sie sagen ja auch in dieser Pressemitteilung, das ist eine systematische Vernachlässigung der Belange junger Menschen in Deutschland. Das heißt, es ist kein Einzelfall, es ist eher umgekehrt so. Wir haben es ja gerade aus Greifswald gehört, wo es durchaus ja auch sehr positive Bilder gibt. Das ist der Einzelfall, die positiven Beispiele. Und der Rest ist eher systematisch so, dass das nicht wahrgenommen wird, die Interessen von Kindern und Jugendlichen.
Ja, es ist zumindest ein Flickenteppich. Ne? Wir haben eben diese positiven Beispiele, diese kinder- und jugendgerechten und freundlichen Kommunen, die eben sagen, wir wollen das. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen mitnehmen und wir erkennen auch für uns selbst an, das ist uns nicht nur, weil das gut und nett ist, sondern weil das wichtig ist für unsere kommunale Entwicklung, letztlich auch für unsere Zukunft als Standortfaktor. Und es gibt aber auch eben auf der anderen Seite, und das ist leider der größte Teil der Flicken, der ist eben so, dass man quasi in ein Niemandsland tritt und es gibt eben keine Strukturen. Um es mal so konkret zu machen, wir haben in Deutschland 500 Kinder- und Jugendparlamente. Das ist super, ja, das ist toll. Damit können wir auch uns gegenüber anderen Ländern in Europa auszeichnen. Aber angesichts sozusagen von mehr als 12.000 Kommunen ist das natürlich immer noch ein kleiner Bruchteil. Also es gibt sozusagen in der Breite nicht diese Strukturen dafür, dass Kinder und Jugendliche sich aktiv einbringen können.
Nun haben Frau Fanroth und Herrn Seibitz eben auch gesagt, also das eine sind die Strukturen, das eine ist, dass wir gehört werden, aber das andere ist, dass auch das, was wir sagen, nämlich unsere Vorstellungen auch berücksichtigt werden. Ist das wirklich noch das zweite Problem, die zweite Ebene, selbst wenn man gehört wird, dass auch das, was Kinder und Jugendliche zu sagen haben, ihre Vorstellungen auch berücksichtigt werden?
Ja, aber das spielt dann eben genau das rein. Ne? Also wenn es auch letztendlich muss man ja einfach ganz konkret überlegen, wo fließen dann diese Perspektive von den Kindern und Jugendlichen ein? Politische Prozesse dienen ja dann immer eher dazu, Dinge auch erstmal sichtbar zu machen. Und dann muss es aber in Verfahren münden, ja, gesetzliche Verfahren, Verwaltungsverfahren, in denen dann diese Interessen auch dann nachhaltig berücksichtigt werden und nicht nur dann, wenn mal es gelingt, Kinder und Jugendliche zu befragen. Und da fehlt es dann eben. Also es fehlt sozusagen dann an einem Rahmenplan in den Kommunen zum Beispiel für das Thema Spiel von Kindern und Jugendlichen. Wenn die Kinder und Jugendlichen sozusagen in diesem Rahmenplan, wenn dann auch stehen würde, die müssen regelmäßig befragt werden, wenn zum Beispiel Neubau von einem Spielplatz stattfindet, dann würde das natürlich dann auch geschehen und auch berücksichtigt werden. Wenn das aber nur sozusagen aufgrund einer Bürgerinitiative geschieht, dann mag das sein, dass das am Ende vielleicht ein Ergebnis hat, aber ein Ergebnis, was in keinen Plan mündet.
Frau Fanroth, lassen Sie uns darüber reden, was die Gründe sind dafür, dass Kinder und Jugendliche oft nicht wahrgenommen werden, mit ihren Vorstellungen auch nicht berücksichtigt werden. Ist das politische Absicht, weil man dann doch eher auf eine Wählerklientel schaut, die umfassender, größer ist und das sind natürlich dann eher die Älteren? Oder wo sehen Sie die Gründe?
Ich sehe die Gründe ganz klar da, dass andere Personengruppen oft im Fokus stehen, zum Beispiel auch wieder in Bezug auf die Corona-Pandemie. Aber auch gibt es bei vielen nicht genug Bewusstsein, dass Kinder und Jugendliche einen großen Teil unserer Gesellschaft ausmachen und dass Kinder und Jugendliche mit ihrer Meinung und ihrer Stimme wichtig sind. Und Kinder und Jugendliche haben ja schon eine Stimme. Wir müssen uns da nichts vormachen. Es braucht nur Erwachsene, die Kinder und Jugendlichen und mir und uns auch einfach helfen, dass diese Stimme laut werden darf, dass sie vertreten wird und dann uns geholfen wird, dass sie berücksichtigt wird, weil wir stehen halt doch oft in einem Machtverhältnis mit Erwachsenen, einfach weil wir entweder nicht so viel Wissen haben oder irgendwie noch uns nicht so 100% so politisch korrekt ausdrücken können, aber wir haben unsere Meinung und die ist uns wichtig und wenn man uns fragt, dann können wir immer gute Antworten liefern, aber das muss in den Köpfen ankommen, dass das Bewusstsein da sein muss zuerst und dann kann man darüber reden, wie kann man die Strukturen aufbauen, wie kann man Kinder- und Jugendbeiräte stärken und auch schaffen, wie kann man Kinder- und Jugendparlamente stärken und auch in Kommunen einrichten. Und dann fängt es ja auf allen Ebenen an, auf kommunaler, auf Landes- und Bundesebene brauchen wir die Beteiligung, um Entscheidungen für die Zukunft gemeinsam treffen zu können.
Herr Seimetz, ich gebe das auch mal an Sie weiter, so wie wir es gerade von Frau Fahrenroth gehört haben. Fehlt es an Erwachsenen, sage ich mal in Anführungszeichen, die einfach helfen, die unterstützen, damit Kinder und Jugendliche gehört werden?
Ja, definitiv auch. Ein großes Problem, was ich auch sehe, ist natürlich die Altersstruktur in politischen Ämtern. Da sind wir gerade in einem Wandel, aber noch weit nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Natürlich auch das Thema Zugänglich und Niederschwelligkeit für junge Menschen. Da ist ein großer Mangel. Und dann wird eben auch oft, was ja auch gerade so ein bisschen schon angesprochen wurde, das Thema Unwissenheit eben angeklopft. Ja, die können sich noch keine differenzierte Meinung bilden. Oder fragen Sie doch mal Ihre MitschülerInnen in der Klasse, wie denn Wahlen tatsächlich ablaufen. Da wird Ihnen das keiner beantworten können. Und da bringe ich auch immer gerne das Gegenargument, wenn Sie wissen, dass Sie erst mit 18 Führerschein machen dürfen, dann lernen Sie auch nicht mit 15 die Straßenverkehrsordnung auswendig. Und so ist es eben da teilweise auch, dass einfach ein großes, ich sag mal, Missmut gegen die Politik, dass die Schüler eh wissen, wir werden nicht gehört, es wird eh nichts gemacht, warum sollen wir uns engagieren? Dann wird sich natürlich weniger damit auseinandergesetzt, aber das geht auch mit einher, dass wenn ein größeres Mitspracherecht da ist und Strukturen da sind, dann auch sich breiter damit auseinandergesetzt wird. Und ich meine, wir sehen ja schon an dem Aktivismus der letzten Jahre, dass da auch ein großes Wissensvorkommen ist und auch vor allem eine große Interesse daran besteht, sich damit auch differenziert auseinanderzusetzen.
Herr Seimetz, nach den Nachrichten diskutieren wir weiter über die Gründe, warum junge Menschen nicht so gesehen werden, wie das auch gewünscht ist, auch von Ihnen gewünscht ist. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda im Deutschlandfunk und Michael Röhl am Mikrofon. Werden die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wenig wahrgenommen, zu wenig berücksichtigt? Das ist die Frage, mit der wir uns heute Morgen auseinandersetzen. Und der deutsche Kinderreport 2022 ist da in der Antwort klar. Rund 80% sagen, die Politik habe sich in den vergangenen Jahren nicht ausreichend mit den Belangen der jungen Generation auseinandergesetzt. Rufen Sie an, sagen Sie uns Ihre Meinung. Nennen Sie vielleicht auch Gründe, sagen Sie uns, was geändert werden muss, damit Kinder und Jugendliche wahrgenommen werden, auch bei den politisch Verantwortlichen. 00800 4464 4464 und unsere E-Mail-Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Und ins Studio gekommen ist meine Kollegin Claudia Henn. Claudia, viele, viele Anrufe, viele, viele E-Mails zu unserem Thema heute.
Ja, Michael, ganz viele Hörer stimmen uns zu, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wenig gehört werden. Patrick Mommerz schreibt, ich sehe es so, dass die Politik kaum etwas für Kinder und Familien unternimmt, da sie einfach nicht wählen können. Und das ist ein Grundtenor in vielen Mails. Uns erreichen Vorschläge zur Änderung des Wahlrechts. Einige fordern, die Möglichkeit zum Wählen herabzusenken, das Wahlalter ab 16 oder ab 14. Andere haben aber auch ungewöhnlichere Vorschläge. Zum Beispiel schreibt Horst Gabriel aus Bremen, wir haben drei inzwischen erwachsene Kinder. Immer schon haben wir uns darüber geärgert, dass wir als fünfköpfige Familie genauso viele Stimmen haben wie ein kinderloses Ehepaar. Ich schlage darum je eine Stimme pro Kind bei allen Abstimmungen vor, die jeweils zur Hälfte von den Erziehungsberechtigten abgegeben werden kann.
Klingt kompliziert, aber wollen wir versuchen, gerne aufzugreifen. Und wir tun das, indem wir auch noch zwei weitere Hörer zu Wort kommen lassen, die nun direkt am Telefon mit dabei sind. Alexandra Numrich aus Hessen. Herr Numrich, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Was sagen Sie zum Thema Wahlrecht? Müssen wir das Wahlrecht auch auf Bundesebene, müssen wir es tatsächlich senken in Richtung 16? Manche sagen ja sogar 14 Jahre.
Also ich glaube, dass weder eine Wahlrechtssenkung nach 16 noch nach 14 irgendwas verändern wird.
Ah, okay.
Also das Alter, also ja, Interessen von jungen Menschen werden zu wenig berücksichtigt, sowohl bei der Rente, Klima, Schuldenpolitik. Also am Ende die Rechnung müssen die jungen Menschen am Ende zahlen, wenn wir die Schulden irgendwann nicht zurückbezahlen können oder uns die Rente nicht leisten können. Aber Menschen zwischen 18 und 16 Jahren sind ja ein minimaler Prozentteil an unserer Gesellschaft am Ende. Das heißt, selbst wenn alle jungen Menschen wählen könnten, wären das ja gerade mal 5%. Das würde eine Partei über die 5%-Hürde bringen.
Ich gebe das mal.
Das ändert nichts. Also keine Partei würde alte Menschen verprellen am Ende, um was für junge Menschen zu machen, weil der Anteil an Wählern zu gering ist.
Ah, okay. Gut, dann gehen wir das doch direkt an den Politiker weiter. Erik von Malotki, SPD-Bundestagsabgeordnete, auch im entsprechenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Herr von Malotki, die wenigen Stimmen der dann 16- bis 18-Jährigen, die vielleicht auch auf Bundesebene wählen können, bringt am Ende nichts, weil die Älteren doch in der Mehrheit sind?
Das sehe ich tatsächlich anders. Ich denke, dass das Wahlrecht ab 16 schon einen Unterschied machen würde, weil es gibt ja auch noch mehr junge Menschen, also zum Beispiel die ab 18. Und je größer die Gruppe ist, umso größer ist natürlich auch das Gewicht. Da brauchen wir uns in der Demokratie nichts vormachen. Wobei ich eins sagen muss, ich sehe es eher so, dass es nicht so ein Konflikt zwischen älteren Menschen und jungen Menschen sein sollte oder ist, sondern dass es einfach darum geht, die besonderen Interessen von jungen Menschen einfach zu hören. Und dafür ist ein Wahlrecht sehr wichtig. Ich muss aber noch was zu dem schriftlichen von Herrn Moments, war das, glaube ich, zum Familienwahlrecht. Ich finde diesen Vorschlag tatsächlich gar nicht so obskur oder so, sondern Familienwahlrecht, wo die Erziehungsberechtigten wählen dürfen, bis zum Alter ab 16, finde ich zum Beispiel sehr, sehr bedenkenswert. Ich mache mal ein Beispiel. Wir kämpfen aktuell darum, dass die Sprachkitas erhalten bleiben. Ganz wichtiges Programm. Jede achte Kita ist betroffen. Wer spricht eigentlich für die Kinder, die noch gar nicht richtig sprechen können? Hm. Wer macht sich eigentlich für die stark? Und da ist natürlich die Frage, ist das ein Wählerpotenzial für alle Politikerinnen und Politiker und in unserer Demokratie auch entscheidend? Das heißt, ganz klar pro Familienwahlrecht und pro Wahlrecht ab 16.
Vielleicht passt da Arndt Last dazu. Herr Last, ich grüße Sie. Guten Morgen aus Karlsruhe.
Guten Morgen.
Ich lese zumindest auf meinem Display, Wahlrecht ab Geburt muss es geben. Was meinen Sie damit? Geht es dann um dieses Familienwahlrecht oder gehen Sie noch einen Schritt darüber hinaus?
Ja, im Prinzip um Familienwahlrecht insofern, dass die jungen Leute erst dann ihre Meinung vertreten ist, wenn sie alle ein Stimmrecht haben. Ich meine, jeder Mensch hat das Recht, die ab Geburt, sein Leben ist geschützt, er darf essen, trinken, alle Rechte hat er, soll er haben. Aber das Wahlrecht nicht. In den Menschenrechten steht drin, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Warum nicht vor dem Wahlrecht? Und das Argument, ja, aber ein Einjähriger kann ja nicht wählen. Kann er nicht, natürlich nicht. Aber seine Eltern können seine Stimme abgeben. Und dann haben eben fünfköpfige Familien fünf Stimmen. Und dann werden diese fünf Stimmen die Politiker dazu zwingen, weil es geht plötzlich um 0 bis 18, also unglaublich viele Leute, entsprechend die Vertretung der Kindergärten, der Schulen, was immer, das wird dann stärker berücksichtigt. Und ein Argument gegen ab 16 noch dazu, ist jede Grenze, die man überhaupt wählt, ab dem es Wahlrecht gibt, ist willkürlich. Meine Mutter durfte erst mit 21 wählen. In der Schweiz durften Frauen überhaupt nicht wählen. Warum ab 18? Warum nicht ab 25 oder ab 16 oder ab 14 oder ab 13 oder ab 0? Warum nicht?
Ja, danke für die Anregung, Herr Last, auch Herr Numbrich. Ich gebe das mal weiter an Herrn Hofmann, den Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks. Welche Position nimmt das Kinderhilfswerk da ein, Herr Hofmann?
Ja, wir treten auch ein für eine Absenkung des Wahlalters. Wir stehen aber auch nicht zur Verfügung für ein Familienwahlrecht. Das ist für uns, also das Wahlrecht, das ist für uns etwas, was höchstpersönliches ist, was auch ja, rechtlich betrachtet einfach nicht vertretbar, nicht veräußerbar ist. Ich warne auch davor, dass wir damit nur noch die vielleicht Konflikte in die Familien tragen, die wir gar nicht wollen. Also insoweit, ich glaube, man kann natürlich, wenn man es puristisch nimmt, würde ich auch sagen, Wahlrecht ist ein Menschenrecht ab null. Und jeder nimmt es dann wahr, wenn er es wahrnehmen kann. Wir sprechen es ja auch keinen älteren Menschen ab, die vielleicht auch dann nicht mehr die Möglichkeit haben, alles sozusagen sich so auszudrücken, wie sie gerne möchten. Und deswegen müssen wir es auch keinen Kindern absprechen. Aber man kann natürlich jetzt erstmal auch hier pragmatisch und schrittweise vorgehen. Ich glaube, auf der kommunalen Ebene ist 14 ein gutes Alter. Auch deshalb einfach, weil wir erleben, dass Kinder in diesem Alter ein hohes Maß an Interesse an Politik entwickeln. Und später sind dann so ein bisschen die Leidenschaften, sage ich mal, gehen in andere Richtungen. Aber in diesem Alter sie abzuholen und gerade auch für kommunale Prozesse, die sie auch nachvollziehen können, dann auch mitzunehmen, birgt eine große Chance. Und ja, bundesweit kann man ja mal mit der 16 jetzt starten. Und dann muss man gucken, wie sich das entwickelt. Das ist ja auch etwas, was mit der Zeit geht. Ja, was wurde ja auch schon gerade angedeutet. Früher hat man gesagt, 21 ist das Alter. Heute sagt jeder, 21 ist doch viel zu spät. So werden wir wahrscheinlich irgendwann mal sagen, 16 ist zu spät. Wir müssen sie früher beteiligen.
Wir wollen die Runde hier noch ein bisschen erweitern, denn mit dabei ist Wendelin Haag, der Vorsitzende des Bundesjugendrings. Herr Haag, grüß Sie. Guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Hallo. Bundesjugendring, viele kennen es, vielleicht noch mal einen Satz. Wen vertreten Sie?
Genau, als Bundesjugendring sind wir die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Landesjugendringe auf Bundesebene. Wir vertreten die Interessen junger Menschen und deren Positionen. Und wir haben 51 Mitgliedsorganisationen, in denen sich junge Menschen eigenständig selbstorganisiert engagieren, insgesamt 6 Millionen junge Menschen, sei es bei den helfenden Verbänden, zum Beispiel bei der Jugendfeuerwehr oder in den Jugendumweltverbänden, bei der Naturschutzjugend oder in den Jugendverbänden der Sozial- und Wohlfahrtsverbände, zum Beispiel beim Bundesjugendwerk der AWO und genauso auch Krantenjugend-Selbstorganisationen. Konfessionellen und kulturell.
Damit haben wir schon mal einen Überblick. Wir reden gerade über das Wahlrecht, Absenkung des Wahlrechts. Werden aus Ihrer Sicht auch Kinder und Jugendliche nur dann ernst genommen, auch von den politisch Verantwortlichen, wenn sie auch wählen gehen können?
Also wir glauben, das Wahlrecht ein wichtiger Baustein für die angemessene Beteiligung von jungen Menschen und für eine Berücksichtigung ihrer Interessen, Themen und Anliegen ist. Und ich bin da nahe bei dem Hörer, der nochmal klar gemacht hat, dass das ein Grundrecht gleiches Recht ist. Also es braucht starke Argumente dagegen, die es unserer Meinung nach nicht gibt. Und wir erleben junge Menschen als AkteurInnen, die Demokratie und Gesellschaft mitgestalten wollen. Und insofern finden wir den Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, von der Bundesregierung in einem ersten Schritt jetzt mal auf 16 Jahre das Wahlalter zu senken, richtig und wichtig, könnten uns aber noch weitere Schritte dann in den kommenden Wahlperioden auch in den Kommunen, Ländern und auf europäischer Ebene zur Wahlalterssenkung gut vorstellen.
Nun muss man sagen, auf kommunaler Ebene, teilweise auch auf Landesebene gibt es ja schon dieses Wahlrecht ab 16, aber es geht natürlich darum, das wirklich in allen Ländern und dann vielleicht auch auf Bundesebene auch einzuführen. Frau Farnroth, Herr Seimetz, vielleicht auch die Frage an Sie als diejenigen, die 17, 18 Jahre auch alt sind. Wird man nur gesehen, wahrgenommen, berücksichtigt mit seiner Meinung, wenn man auch wählen kann? Oder würden Sie eher dem zustimmen, was eben ein Hörer gesagt hat, der gesagt hat, wir sind so wenige, die anderen haben sowieso die Mehrheit, das wird sich kaum in irgendeiner Form auswirken? Vielleicht fangen Sie an, Frau Farnroth.
Ja, ich fange gerne an. Ich bin auf jeden Fall Team Wahlalterabsenkung. Jeder Mensch, jeder junge Mensch, der mitentscheiden darf und kann, ist ein Mensch, der seine Meinung ausdrücken kann und das zählt. Und dazu ist die Wahlalterabsenkung ein erster richtiger Schritt. Und zwar braucht es das, um unsere Stimme laut werden zu lassen. Und uns, das Interesse ist da, es wurde ja auch hier schon angemerkt. Und das einfach zu fördern, wäre ein guter Schritt in die richtige Richtung.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Samitz?
Ja, da gehe ich auf jeden Fall voll mit ab. Absenkung des Wahlalters auf jeden Fall. Ich möchte auch Herrn Hoffmann nochmal zustimmen, was er vorhin auch gesagt hat, Thema Familienwahlrecht. Auch da sind wir eher nicht so unserer Meinung. Ich denke da immer an das leidige Thema Wahl des Religionsunterrichts oder der Schule, wo ja auch mehr die Eltern als die Schüler bestimmen dürfen, obwohl es eigentlich um die Schüler geht. Was ich aber auf jeden Fall noch anfügen will, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, viel früher über politische Prozesse und Partizipation auch aufzuklären und Strukturen schon viel früher zu schaffen, um halt eben junge Menschen auch schon ganz, ganz früh in das Thema Demokratie und Mitbestimmung einzuführen, sodass sie eben auch damit aufwachsen. Und dann wird sich natürlich auch das Interesse viel, viel früher bei Jugendlichen nochmal steigern.
Sie sind Landesschülersprecher im Saarland. Ist denn das Interesse groß, tatsächlich sich zum Beispiel im Bereich auch der Schule eben auch politisch auch einzubringen? Oder sind Sie da auch immer noch auch ein Stück die Ausnahme?
Nein, definitiv ganz, ganz groß. Das große Problem, was wir aber dabei sehen, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, ist, dass Schüler oftmals auch gar nicht wissen, gerade auch in Schule, was eigentlich ihre Rechte sind. Es gibt ein Schulmitbestimmungsgesetz, da ist das alles drin geregelt, aber niemand hat die Pflicht dazu, die Schüler darüber aufzuklären, dass es das gibt. Und wir sehen dann, wenn wir Seminare an Schulen halten und das den Schülern dann mal näher bringen und auch praktisch beibringen, dann ist plötzlich das Interesse riesig und letztendlich dann noch das Interesse für kommunale Parlamente, aber auch Parlamente auf Landesebene ist da extrem. Wir im Saarland sind jetzt auch gerade dabei zu schauen, ob wir es schaffen, denn zumindest jetzt als ersten Schritt, solange die kommunalen Parlamente noch nicht gut genug ausgebaut sind, für jedes Landesministerium einen Beirat zu schaffen, so wie wir das als eine Schülervertretung ja beispielsweise für das Bildungsministerium auch sind.
Und Interesse, Neugier bei den politisch Handelnden groß, auch der Wunsch, das umzusetzen. Welche Erfahrungen machen Sie im Saarland?
Naja, das kommt ganz drauf an, mit wem man denn spricht. Es gibt natürlich welche, die sagen, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten ja auch gerade einen Regierungswechsel gehabt. Plötzlich merkt man, dass das Sozialministerium, was auch für Jugend zuständig ist, das gerade mal wieder merkt, dass sie ja für Jugend zuständig auch sind. Das hatten sie vorher irgendwie vergessen. Da ist jetzt das Interesse noch mal ein bisschen höher. Bei anderen, gerade auch bei, ich sag mal, wichtigeren Ministerien wie Finanzen oder Innen, da wurde es dann noch in der letzten Zeit immer schwieriger. Die Frage, wie sollen wir das denn machen? Die können noch gar nicht mitreden. Und da sagen wir immer, dabei gibt es schon etablierte Methoden, wie zum Beispiel über den Jugendcheck, hier Jugendliche auch schon zu implementieren. Und wir haben Positivbeispiele aus anderen Bundesländern, wo einzelne andere Ministerien auch schon Beiräte haben. Und da heißt es einfach machen.
Vielleicht gehen wir die Frage auch des Wahlrechts nochmal, greifen nochmal kurz auf und geben das nochmal an Erik von Malotki, dem SPD-Bundestagsabgeordneten, weiter. Herr von Malotki, wie groß ist denn die Chance auf Landesebene überall und auf Bundesebene, dass wir tatsächlich ein Wahlrecht mit 16 hinbekommen? Gibt es da einen breiten Konsens oder wird das schwierig?
Also tatsächlich wird es, was die Wahlen zum Deutschen Bundestag angeht, schwierig. Unter den Regierungsparteien oder Regierungsfraktionen gibt es einen Konsens, aber die CDU, CSU, die es braucht für eine Zweidrittelmehrheit, ist dagegen. Und es wird uns nur gelingen, wenn junge Menschen auch aufstehen und wenn auch alle anderen Menschen aufstehen und sagen, nein, wir wollen das jetzt. Fürs Europaparlament wird es einfacher, da sehe ich gute Chancen. Und in den Bundesländern kommt es dann auf die jeweiligen Konstellationen auf Landesebene an. Hier in Mecklenburg-Vorpommern werden wir jetzt zum Beispiel das Wahlrecht ab 16 einführen. Wir haben schon auf kommunaler Ebene und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie es gehen kann. Ich hätte da auch sorry, wenn ich das noch sagen kann, aber eine Möglichkeit für junge Menschen ist natürlich, sich auch in den jeweiligen Parteien einzubringen und in den Jugendorganisationen. Und hier bei uns waren es die Jusos, die dafür gekämpft haben, auch ich, als ich noch dabei war. Und jetzt, ein paar Jahre später, hat es wirklich geklappt.
Wie sieht es da mit Nachwuchs aus? Ein Problem, auch gerade auch vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern bei Ihnen. Welche Erfahrungen machen Sie da? Sind Jugendliche bereit, sich in die Parteien einzubringen?
Also tatsächlich ist mein Eindruck, dass es stärker wird, der Wunsch, sich in den Parteien zu beteiligen. Aber natürlich ist das meiste Engagement dann doch in, sag ich mal, nonformalen Beteiligungsformen. Aber mein Eindruck ist, es nimmt zu, auch bei anderen Parteien. Und auch wenn es manchmal ein bisschen dröge ist, das ist der Weg, um wirklich Veränderungen herbeizuführen.
Wenn wir über das Wahlrecht nochmal gerade reden, Herr von Malotki, spielt so dieses parteipolitische, strategische auch eine Rolle? Also die Parteien, das ist ja auch untersucht, es gibt entsprechende Umfragen, dass die Parteien, die natürlich sich etwas erhoffen von der Jugend, nämlich entsprechende Stimmen, dass die eher dafür sind und andere Parteien, die vielleicht eher sehen, dass sie bei den Älteren gut wegkommen, da doch ein bisschen skeptischer. Ist dem so?
Also das sagt natürlich niemand offen, aber ich würde schon sagen, ich sag mal so, die CDU-CSU ist jetzt ja nicht dafür bekannt, sehr gute Ergebnisse bei jungen Menschen zu haben. Auf der einen Seite Grüne und FDP hatten sehr gute Ergebnisse bei jungen Menschen. Es gibt ein Gegenbeispiel und das ist meine Partei, die SPD, die ja stärker bei älteren Menschen abgeschnitten hat. Wir sind aber trotzdem dafür. Also ich würde sagen, es am wichtigsten sollte wirklich das Argument sein, dass junge Menschen einfach mitreden müssen und mitentscheiden müssen.
Wir haben einen Hörer aus Hamburg am Telefon, Herr Usvatov. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Pavel Usvatov.
Ja, perfekt.
Perfekt, wunderbar. Guten Morgen. Sagen Sie uns Ihre Meinung.
Guten Morgen. Ich habe eigentlich eine Frage und eine Meinung. Die Frage ist, bisher sind eigentlich nur Befürworter zu Wort gekommen der Altersabsenkung bei den Wahlen.
Ja.
Und die damit verbundenen, ja auch negativen Folgen wurden gar nicht angesprochen.
Welche sind das denn aus Ihrer Sicht?
Ich möchte mich kurz fassen, ich bin selbst Jurist, das gibt also juristische Hürden, aber ich möchte das ein bisschen allgemeiner halten. Wir haben ja ein gesamtes allgemeines Demokratieproblem, was so an der, im Grunde ja, Demokratiedefizite und so weiter so insgesamt genannt wird und auch die Politikverdroffenheit. Wir sehen, dass die Jugend doch sich Stimme verschaffen kann, wenn sie will. Also Fridays for Future ist ein Beispiel dazu. Ohne Wahlrecht haben sie ziemlich viel erreicht, was auch sehr gut ist. Und was so die negative Seite angehen kann, also ich bringe nur ein Beispiel. Wir haben jetzt schon in der Politik, vor allem im Wahlkampf, ganz oft die Situation, dass die Stimme gefangen geworben wird um Stimmen mit Versprechen zum Beispiel, die gar nicht eingehalten werden können. Und selbst Erwachsene haben Schwierigkeiten damit, da zu unterscheiden, was wahr ist, was nicht wahr ist und worauf sie sich einlassen sollen.
Glauben Sie, Jugendliche haben...
Die sind viel stärker beeinflussbar. Also wir könnten eine Infantilisierung der Politik bekommen, insoweit, als die im Grunde Wahlkämpfer sich die Themen zu eigen machen, die die Jugend ansprechen, die einfach, die Jugendlichen sind einfacher zu überzeugen einfach. Und das ist auch meine Erfahrung aus 10 Jahren Unterricht an der Uni, wo ich Lehrbeauftragter war.
Okay, ich gebe das direkt mal weiter, auch vielleicht direkt auch an die Jugendlichen selber. Herr Seimetz, muss man das ein bisschen selbstkritisch vielleicht eingestehen, dass Jugendliche da eher zu beeinflussen sind als vielleicht Ältere, die auch durch die Politik schon ein bisschen abgebrühter auch sind?
Nein, ich würde dem klar widersprechen. Zum einen sehen wir auch sehr, sehr viele ältere Menschen, die doch sehr beeinflussbar sind. Auf der anderen Seite sind halt eben, was auch gesagt wurde, dieses Bereich Politikverdrossenheit und da gibt es halt ein paar Einzelne bei Fridays for Future und die haben gar nicht das Wissen darüber. Ja, weil sie eben auch gar nicht gewollt ist, dass das Wissen darüber verbreitet wird. Das ist das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Politikunterricht gibt es dann irgendwann ab Klassenstufe 8 oder 9. Da könnte man doch eigentlich mit der Partizipation schon im Kindergarten anfangen und dann das Rechtliche dann etwas später in der weiterführenden bzw. Grundschule und so weiter und so fort. Es wird nicht verpflichtend aufgeklärt über Rechte, die Schülerinnen bereits haben und dann wundert es mich nicht, woher die Politikverdrossenheit kommt. Ich meine, wenn Ihnen keiner, und jetzt fühle ich schon wieder an die Straßenverkehrsordnung beibringt, dann können Sie auch kein Auto fahren. Ja, also von daher
aber da
sehe
werfen Sie ja unterschiedliche Dinge in einen Topf. Also das eine ist ja, über die, seine Rechte aufgeklärt werden, über die Rechtsordnung und Demokratiebildung finde ich sehr wichtig. Das andere ist aber die eigene Beteiligung. Und ich glaube, also wenn ich an meine Jugend denke, ich bin selbst noch nie so alt, ich bin noch nicht mal 40 und ich arbeite ständig mit jungen Menschen zusammen. Es bedarf einfach nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch einfach ganz banal Wissen, um bestimmte Entscheidungen einschätzen und richtig treffen zu können. Und dieses Wissen erwirbt man eben im Laufe der Schulzeit, vielleicht dann Ausbildung, Studienzeit. Und das kann man einfach mit 14, 18 nicht haben, egal wie intelligent man ist. Und ich denke, unsere Jugend ist sehr intelligent. Mhm. Aber man braucht einfach Zeit dafür, die man mit 14 und 18 noch nicht genug davon hatte.
Also Herr Usvatov, 16 wäre auch schon zu früh für Sie? Wahlrecht ab 16?
Je nach Ebene könnte ich mich damit schon durchaus anfreunden. Es geht aber darum, welche Fragen entschieden werden sollen. Weil ne, das hat man ja auch bei Fridays for Future gesehen. Der Zweck ist ja ein guter, nur es ist ganz oft, fehlt den Menschen, die da marschieren oder die halt auf die Straße gehen, das grundlegende Wissen dazu, wie eigentlich unser System funktioniert, wie unsere Wirtschaft, Energiewirtschaft funktioniert. Und wenn man sich mit den Leuten unterhält, die folgen im Grunde der Führung, ja, die vorne vormarschiert, die das Programm aufstellt. Aber wenn man im Einzelnen sich mit denen unterhält, dann merkt man, dass da einfach das Wissen fehlt.
Ich muss
das finde ich, darf ich, wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde das sehr, sehr schwierig, diese Aussage. Ich überspitze es mal ein bisschen. Wenn wir rein auf das Wissen gehen dürfen, dann dürften nur noch Umweltprofessoren für Umwelt wählen und nur noch Anwälte für Jurathemen abstimmen. Ich glaube, das ist sehr relativ und wenn sie sich mal mit Erwachsenen unterhalten, gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, die noch viel, viel mehr Ahnung von dem haben, was dort geschieht, als Jugendliche, die sich damit wirklich auseinandersetzen.
Ich möchte gerne noch vor den Nachrichten Herrn Hofmann ansprechen, weil er hinterher nicht mehr dabei ist, dem Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks. Wissen fehlt, haben wir von Herrn Osvatov gehört, und deswegen sollten Jugendliche auch nicht zu früh mitwählen. Was sagen Sie dazu?
Na, ich kann da gerne ansetzen, wo Herr Heim jetzt gerade aufgehört hat. Also ich würde schon sagen, trotz, sage ich mal, dem, dass eben man auch mit der politischen Bildung schon früher anfangen könnte, kann man doch heute sagen, dass Jugendliche im Alter von 16 oft mehr Wissen über das politische System haben als manche Erwachsene. Und ich erlebe sie vor allem als selbstkritischer. Was die Beeinflussbarkeit anbelangt bei Jugendlichen, glaube ich, stellen wir alle leider manchmal fest, dass sie gar nicht so beeinflussbar sind, wie wir Erwachsene und es manchmal wünschen. Sie haben ihren eigenen Willen und sie haben ihre eigene Meinung, und die zum Ausdruck zu bringen, ist ein Grundrecht. Ich gehe da auch mit Herrn Haag. Was spricht sozusagen wirklich dagegen? Das müsste auch der Jurist ja im Grunde prüfen. Was sind denn eigentlich die, sage ich mal, harten Argumente dagegen? Da muss man wirklich suchen, um so ein Grundrecht dann auch abzulehnen. Und vielleicht noch ein Satz, gemeinsam mit dem Deutschen Bundesjugendring machen wir U18. Da erleben wir ja, wie Kinder und Jugendliche wählen. Und man hat da keine Ergebnisse, die einen jetzt sozusagen dann schockieren, im Sinne von, da werden nur noch die Grünen gewählt oder irgendwelche extremistischen Parteien. Das ist mehr oder weniger, sage ich mal, ein Abbild dessen, was auch Erwachsene wählen. Also das zeigt, die Jugendlichen sind hier auf einer Linie, wo sie sich eben auch tatsächlich ähnlich auseinandersetzen, wie es Erwachsene auch tun.
Herr Hofmann, Sie haben weitere Termine, deswegen herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Das Gleiche gilt Ihnen, Herrn Seim-Metz, Landesschülersprecher im Saarland. Auch Sie haben weitere Termine. Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Werden die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wenig wahrgenommen? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Die letzte halbe Stunde der Sendung Agenda im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wenig im Blickfeld der Politik, fragen wir heute in dieser Ausgabe der Sendung Agenda. Mit folgenden Gästen, die weiter mit dabei sind, mit Jola Farnroth, sie ist 17 Jahre alt, Schülerin und Mitglied im Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerks, mit Erik von Malotki, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und mit Wendelin Haag, ist der Vorsitzende des Bundesjugendrings. Und Sie können weiter anrufen, kostenfrei 00800 4464 4464, falls Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, Ihre Vorschläge vielleicht auch, wie Kinder und Jugendliche mit ihren Interessen anders, besser wahrgenommen werden können. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist jetzt Wolfgang Seidel aus Konstanz. Herr Seidel, grüße Sie.
Ja, mein Name ist Herr Seibel mit Baby
Bertha. Ah, okay, dann steht das hier falsch. Kein Problem.
Ich danke trotzdem, Herr Seibel, für die Gelegenheit, mich zu äußern.
Gerne.
Ja, ich bin im Ruhestand. Ich bin Ruhestandsbeamter. Meine Altersversorgung ist super, kann ich nur sagen. Also kein Grund zur Klage. Aber was mich wirklich wundert, das ist, dass, wenn es um die junge Generation geht, so wenig unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit über die stabile Rentenversicherung gesprochen wird. Und dass vor allem auch die Jugendorganisationen der Parteien sich darum eigentlich, nach meinem Eindruck jedenfalls, gar nicht wirklich kümmern. Wo es ja nicht unser Problem ist. Es ist nicht das Problem meiner Generation. Aber wenn es um die jungen Menschen geht und wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass seit langem alle Experten sich darin einig sind, dass die Rente eben nicht sicher ist für die nächste Generation, dann muss man sich wirklich auch unter dem Gesichtspunkt der steigenden Lebenserwartung nun mindestens damit beschäftigen. Und es liegen Vorschläge auf dem Tisch. Aber wenn dann Vorschläge kommen, oft ja sehr pauschal dann auch, Renteneintrittsalter 70 und so weiter, aber etwa so wie es in den Niederlanden ist, eine gleitende Anpassung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung, auch darüber wird ja in Deutschland erst gar nicht diskutiert. Und das ist ein großes Problem. Das geht zu Lasten der jungen Generation. Und dafür müssen sich gerade die jungen Leute ja viel stärker engagieren.
Herr Seibel, wäre das aus Ihrer Sicht ein Vorschlag, so eine Art Generationencheck? Also, dass man sich anschaut, Entscheidungen, die heute getroffen werden, auch beim Stichwort Rente, welche Auswirkungen haben die dann tatsächlich auf Nachfolgende, auf die heute jungen Generation?
Ja, absolut. Ich meine, wir reden nun sehr viel und völlig berechtigt über Nachhaltigkeit. Aber das ist ein zentrales Thema von Nachhaltigkeit, die Alterssicherung. Und das ist ähnlich wie mit dem Klimawandel auch. Wir brauchen da einen Bewusstseinswandel. Vor allem müssen wir das zum Thema der Jugendpolitik machen und zur Politik für die junge Generation. Und dafür müssen die jungen Leute selber auch viel, viel stärker eintreten.
Wir können ja jemand Junges fragen. Jola Fahnroth ist ja bei uns. Frau Fahnroth, ist das für Sie schon ein Thema? Stichwort Rente, Rentensicherheit. Und würden Sie sagen, das ist eigentlich ein jugendpolitisches Thema, sich heute mit dem Thema Rente von morgen auseinanderzusetzen?
Ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Problem ist, glaube ich, bei dem Thema, dass da die Schulung und das Wissen bei vielen Kindern und Jugendlichen fehlt, weil es auch in der Schule zum Beispiel absolut kein Thema ist. Das heißt, wir fördern ja viele Kompetenzen in der Schule, vor allem fachliche Kompetenzen. Aber ich finde zum Beispiel, das Thema Rente sollte auf jeden Fall zu den überfachlichen Kompetenzen in der Schule gehören, die dort vermittelt werden, um da einen guten Austausch zu gestalten und sich so auch jugendpolitisch damit zu beschäftigen. Weil es ist ganz klar ein Generationsgerechtigkeitsthema, wie wir die Rente von morgen und übermorgen gestalten.
Jetzt scheint die Leitung weg zu sein zu Frau Fahnroth. Frau Fahnroth, sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay, da war kurz ein Aussetzer. Ich gebe das mal weiter auch an Herrn von Malotki. Herr von Malotki, Rente mit 70, gerade in der Diskussion, auch heute wieder gestern, auch in diesen Tagen. SPD hat dann eine klare Meinung zu, nämlich, dass das nicht in Betracht kommt. Ist das dann eher eine Entscheidung, die den Älteren zugutekommt oder wirklich auch eine jugendpolitische Entscheidung zu sagen, Rente mit 70 können wir uns als SPD nicht vorstellen?
Ja, es mag vielleicht jetzt nicht auf den ersten Blick so scheinen, aber die Ablehnung der Rente ab 16 ist auch mal entscheidend für die junge Generation, weil es geht ja darum, wann müssen wir, und ich würde mich jetzt mal auch noch ein bisschen mit da reinzählen, oder wann müssen die jüngeren Menschen dann in Rente gehen? Ist das dann mit 70? Ist das dann mit 75, wenn man die Büchse der Pandora öffnet? Oder ist es mit 65? Oder mit 67. Und das ist eine Frage, die auf jeden Fall diskutiert werden muss, wo junge Menschen mitsprechen müssen. Ich sehe es aber ein bisschen anders als Herr Seibe. Ich glaube, so eindeutig für zum Beispiel ein höheres Rentenalter wird diese Diskussion nicht enden, sondern wir müssen sehen, dass Menschen heutzutage wesentlich produktiver sind. Und wir müssen uns fragen, wohin auch diese Produktivitätsgewinne gehen. Und deswegen, ich weiß aus meiner Jugendorganisation in Jusos, dort wird das Rententhema sehr heiß und sehr ausführlich diskutiert. Und die Erkenntnis ist dann aber nicht, dass wir länger arbeiten müssen als junge Menschen, sondern die Erkenntnis ist dann, dass diejenigen, die von der höheren Produktivität profitieren, nämlich zum Beispiel Unternehmen, die sehr gute Gewinne machen, dann auch etwas dafür abgeben und die stärker an der Finanzierung der Rente beteiligen.
Nun ist ja das Beispiel Rente ist ja ein Beispiel für das Stichwort Generationencheck. Also dazu gibt es auch mehrere Hörerinnen und Hörer, die sich auch dazu gemeldet haben. Wir kennen das so aus dem Bereich der Klimapolitik, dass man wirklich schaut, welche Auswirkungen hätten denn diese oder jene Entscheidungen auch für mit Blick auf den Klimaschutz und den Klimawandel. Brauchen wir sowas auch mit Blick auf die Jugend, auf die Generationen, einen Generationencheck, Herr von Malotki?
Ich bin dafür. Ich würde aber warnen, das Instrument zu überschätzen. Also ich finde es sehr wichtig und richtig. Am Ende wird es darum gehen, wie können junge Menschen ihre Power auch einbringen in unser politisches System. Da geht es natürlich um Wahlrecht, da geht es aber auch darum, wie wir die Kraft, sage ich mal, mobilisieren, um unser politisches System auch so zu gestalten, dass zum Beispiel mehr in Bildung investiert wird. All die Dinge, die auch durch den Kinderreport abgefragt worden sind, wie wir das organisieren können, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die entscheidende Herausforderung.
Ich gebe das auch nochmal an Sie weiter, Herr Haag vom Bundesjugendring. Brauchen wir einen Generationencheck bei vielen Entscheidungen, die getroffen werden, um zu schauen, wie die Belastungen auch für die junge Generation sind, ob die Jungen mit ihren Bedürfnissen tatsächlich auch in den politischen Entscheidungen auch mit berücksichtigt werden?
Als Bundesjugendring setzen wir uns für einen Jugendcheck ein. Diese prüft dann die Auswirkungen von Gesetzesvorhaben auf junge Menschen. insbesondere zwischen 12 und 27 Jahren. Und uns ist dabei wichtig, dass erstens ein Jugendcheck auf allen föderalen Ebenen, von der Kommune bis auf die europäische Ebene, ressortübergreifend und verbindlich verankert wird. Also dass sich im Gesetzgebungsvorhaben, und dazu zählen junge Menschen als Expertin ihrer eigenen Lebenswelt selbst, eben verbindlich angehört werden müssen bei allen Gesetzesvorhaben. Und unser Verständnis von Jugendpolitik ist eben, dass alle Themen und Anliegen junger Menschen Jugendpolitik ist, und dass demzufolge auch dieser verbindliche Check bei allen Gesetzesinitiativen aus allen Ministerien stattfindet.
Herr Hack, gibt es da eine realistische Chance? Ich meine, bis Europäische Union, weiter Weg von den Kommunen. Also gibt es zumindest auf kommunaler Ebene, auf Landesebene vielleicht da eine Chance? Wie sind da Rückmeldungen oder eher doch noch Skepsis aus der Politik?
Also wir haben diesen Jugendcheck, da gibt es ein entsprechendes Kompetenzzentrum schon auf Bundesebene. Nur bisher können die Ministerien mehr oder weniger entscheiden, ob sie ihre Gesetze checken lassen. Und da gibt es dann Ministerien, die näher an Jugendthemen dran sind und das deshalb gerne machen, und andere, die das nicht tun. Und wenn man das jetzt eben von einem Projekt zu einer dauerhaften Institution macht und ressortübergreifend verankert, dann wäre das ein wichtiger Schritt in dem Bereich.
Uta Ulich aus Mecklenburg-Vorpommern ist am Telefon. Frau Ulich, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Hallo.
Ja, also ich habe Ihnen eine Mail geschrieben, da steht als erster Satz, dass ich total wütend bin. Und das bin ich auch wirklich, weil unser Land ist absolut familien- und kinderfeindlich. Ich selber habe jetzt inzwischen große Kinder. Wir sind alle drei da sehr blessiert durch die Gegend oder durch die Zeit gekommen. Unsere Familien, unsere Kinder, die haben ja überhaupt keine Lobby. Ist ja auch verständlich, weil Kinder sind ausgelastet. Die haben eigentlich erst im jugendlichen Alter, wie ihre zwei Gäste, Gelegenheit und Wissen, um sich da einzubringen. Familien sind so mit Einkommen und so weiter beschäftigt, dass mit Überleben quasi, dass sie gar keine Zeit haben, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Und insofern haben wir überhaupt keine Stimme. Industrie, Verbände, sonst was, die können bei unseren Ministern quasi auf dem Schoß sitzen und denen einflüstern, was sie zu machen haben und was sie nicht zu machen haben. Aber für Kinder, für Familien ist nichts übrig. Das Bildungssystem, das wird nicht geändert. Deutschlandweit sind fast alle Eltern dafür, dass es ein einheitliches Bildungssystem gibt. Nein, weil da irgendwelche Politiker dort ein Tummelfeld haben, bleibt es eben 16 Mal unterschiedlich. Egal, welche Auswirkungen das dann für die Familien hat, die innerhalb eines Bundeslandes ja schon kaum umziehen können, ohne große Schwierigkeiten zu haben für die Kinder in der Schule. Die Bewerber für Lehrstellen, die werden behandelt, dass die kriegen da irgendwelche Briefe zurück, mit denen sie nichts anfangen können. Die werden wirklich respektlos behandelt, kurzfristig eingeladen zu irgendwelchen Bewerbungsgesprächen.
Schwer vorstellbar, Frau Ulich, deswegen, weil natürlich gerade viele, viele Lehrstellen auch tatsächlich ja auch offen sind und man dringend auch junge Menschen auch da sucht.
Ich habe ein Beispiel von einem jungen Mann, der hat schon als Pflegehilfskraft gearbeitet. Der ist an einer Pflegeschule angenommen worden, der findet keinen Ausbildungsbetrieb. Das verstehe ich hinten und vorne nicht.
Entschuldigung, Frau Ulich, ich greife dieses ganz wichtige Stichwort. Im Einzelfall können wir natürlich wenig helfen, aber das, was ich aufgreifen kann, ist, dass Sie gesagt haben, Kinder, Jugendliche, Familien haben einfach keine Lobby in dieser Gesellschaft. Ich gebe das mal an den Politiker weiter, Herr von Malotki. Wir haben eben gehört, Industrie, die sitzen immer auf dem Schoß der Politikerinnen und Politiker, aber Kinder und Jugendliche, Familien haben da kaum eine Chance, sich da auch einzubringen. Was sagen Sie?
Ja, da ist im Kern eine Wahrheit drin, aus meiner Sicht, klar. Es ist so, wenn Sie sich jetzt angucken, die Lobbyverbände, die zum Beispiel in der Nähe des Bundestages sitzen, die verfügen über Personal und natürlich finanzielle Mittel. Und wenn man sich da mal anguckt, ich bin ja für den Bereich Kita zuständig, die Elternvertretung sozusagen dort, die hat natürlich wesentlich weniger Ressourcen. Und das sind Ehrenamtliche. Und von daher, es stimmt schon, dass die Familien eine zu geringe Lobby in Deutschland haben. Das würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe ja sehr gerne gehört, dass die letzte Hörerin auch aus Mecklenburg-Vorpommern kommt. Also Grüße, ich komme ja auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Mecklenburg-Vorpommern auch einiges für Familien tut, muss ich jetzt hier einfach nochmal sagen. Unter anderem die Beitragsfreiheit, unsere Kitas sind beitragsfrei. Das war für unsere Eltern schon ein Riesenschritt. Was natürlich für alle Eltern ein Problem ist und was ich genauso auch als Problem sehe, ist, dass wir durch das föderale Bildungssystem einfach ein Riesenproblem haben. Gerade wenn Bundesländer vielleicht weniger Geld haben, können sie weniger in ihr Bildungssystem investieren als Länder, die mehr Geld haben. Und auch solche Fragen, wie dass wir flächendeckend Sozialkunde früher anbieten, um politische Bildung zu stärken. Auch das können wir aktuell nicht regeln. Das ist ein Problem, was wir unbedingt verändern müssen. Also der Bund muss eine wesentlich größere auch Finanzverantwortung im Bildungsbereich übernehmen.
Nun gibt es ja eine Forderung, Haag, vielleicht können Sie da was zu sagen, Kinderrechte ins Grundgesetz. Es gibt ja die entsprechende Kinderrechtskonvention seit 1992. Da geht es ja auch darum, die Rechte von Kindern zu achten, zu schützen und zu fördern. Kinder gelten da, das sind Menschen bis 18 Jahre. Würde sich etwas ändern in der Wahrnehmung, wenn man tatsächlich diese Kinderrechte auch mal im Grundgesetz verankert? Oder würden Sie sagen, das hat am Ende bei der Frage, gibt es eine Lobby für Kinder, jugendliche Familien, das hat keinerlei Auswirkungen?
Genau, also wir sind überzeugt, dass es eben eine Verankerung von umfassenden Kinderrechten im Grundgesetz braucht und würden uns davon verstehen, dass die Interessen und Rechte von Kindern und Jugendlichen bei Entscheidungen in Politik, Verwaltung, Rechtsprechung schon stärker berücksichtigt werden. Wir haben auch mit Freude zur Kenntnis genommen, dass das auch Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Wir hoffen da auch auf die demokratischen Parteien aus der Opposition, dass sie auch ähnlich wie beim Wahlalter da der Grundgesetzänderung nicht im Wege stehen. Und vielleicht noch ein Satz, da die Hörerin die Ausbildungssituation junger Menschen angesprochen hat. Unsere Forderung wäre eine Ausbildungsgarantie als eine gesetzlich garantierte Anspruch auf einen Ausbildungsplatz für alle Jugendlichen, Ausbildungsinteressen, Interessierten. Und das könnte man entsprechend dem SGB III verankern. Das könnte man umlagefinanziert finanzieren. Also auch da gibt es Lösungsmöglichkeiten, die Politik vornehmen kann.
Also da haben Sie schon auch sehr konkrete Vorstellungen. Frau Ohlig, erstmal herzlichen Dank und wir gehen nach Schleswig-Holstein zu Karin Kastner. Frau Kastner, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Hallo.
Vielen Dank. Ja, also ich habe einen Gedanken, der ein Stück weit in diese Richtung geht, wie es jetzt zuletzt war, der aber noch ein bisschen erweiternd ist. Und zwar insofern, dass ich denke, wir brauchen in der mittleren und älteren Generation, ich selber bin etwas über 60, brauchen wir ein Umdenken, dass wir, wenn wir wirklich für die junge Generation und für die Entwicklung unserer Gesellschaft überhaupt noch das Ruder rumreißen wollen, sozusagen, dass wir bereit werden, mal alle Maßnahmen, alle Investitionen, die staatlicherseits oder auch gesellschaftlich getätigt werden, auf den Prüfstand stellen und wirklich gucken, was braucht es, damit Kinder und Jugendliche gut groß werden. Ich arbeite psychotherapeutisch mit Kindern, Jugendlichen und deren Familien seit etlichen Jahren. Und bin selber Mutter von 5 erwachsenen Kindern und habe Enkelkinder. Also habe das sehr gut im Blick, das ganze Thema. Und sehe einfach, dass es schon anfängt in den Krippen. Dass wir wissen, Bertelsmann Stiftung, die Studien sind schon recht alt, 2 bis 3 Kinder, eine Erziehungsperson. Das ist ein Schlüssel, wo Kinder gute Bindungen aufbauen können. Ich höre immer wieder von Erzieherinnen aus Kindergärten, wir haben teilweise 10 Kinder oder sogar mehr zu betreuen im Alter bis zu 3 Jahren. Also das heißt, da setzt es schon an, dass wir sehen, wir haben eigentlich keinen Blick darauf, wie entwickeln Kinder sich, was brauchen sie, um sich gut entwickeln zu können und da dann den Fokus drauf zu legen. Denn wenn wir uns jetzt mal vorstellen, in 20 Jahren sind diese Kinder groß und dann haben sie unter Umständen ein größerer Teil als heute die Kinderbindungsstörungen, dann werden wir uns wirklich ein Riesenproblem heranziehen, sozusagen. Und das finde ich katastrophal.
Nun ist ja so, Frau Kastner, wenn man sich Politikerinnen und Politiker heute anschaut, die mit diesen ganzen Krisen umgehen müssen, Ukraine, wir haben das Thema Klima, wir haben das Thema Gasversorgung und. Es gibt ja viele, viele andere Beispiele auch noch. Kann das auch eine Überforderung sein, dann auch nochmal Kinder und Jugendliche in besonderer Art und Weise auch in den Blick zu nehmen? Oder sagen Sie, das ist am Ende unsere Zukunft und wir kommen gar nicht darum herum, das zu tun?
Ja, das ist absolut mein Gedanke, denn alle diese Krisen werden dann ja Auswirkungen haben auf das, was unsere heutigen Kinder und Jugendlichen erleben werden. Ich bin in 20, 25 Jahren weg von der Welt mit größerer Wahrscheinlichkeit. Ich könnte sagen, mich interessiert das nicht, aber wenn ich also ein Interesse habe, dass auch den kommenden Generationen noch Lebensmöglichkeiten bleiben, dann können wir gar nicht anders denken, als zu sagen, so, wir müssen Abstriche machen. Wir müssen überlegen, wie viel Urlaubsreisen in ferne Länder kann ich noch machen als erwachsener Mensch, der sich das vielleicht leisten kann. Aber muss ich es mir leisten? Oder.
Das ist ja auch eine Idee, ein Plädoyer, vielleicht auch als ältere Generation, vielleicht auch ein Stückchen Abstriche zu machen, mal zu verzichten, richtig, mit Blick auf die Jungen.
Ja.
Ich gebe das mal weiter vielleicht an unseren jungen Gast, die ja mit hier in der Runde dabei ist, Jola Farnroth. Frau Farnroth, gibt es die Erwartung bei Ihnen, bei den Jungen, dass die Älteren vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle verzichten sollten?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, wir sind eine Gemeinschaft und eine gemeinschaftliche Gesellschaft. Und ich fand den Beitrag total interessant von Ihnen gerade, weil wir brauchen kleine Lerngruppen. Wir sind die Zukunft, wir sind die Menschen, die in 10, in 20 Jahren Entscheidungen treffen werden. Wir brauchen behütetes Aufwachsen, wir brauchen ein Aufwachsen, wo wir uns um die Themen von Kindern und Jugendlichen heute kümmern. Wir sehen jetzt auch gerade nochmal, um auf die Corona-Pandemie zurückzukommen, mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, da haben wir keinen Fokus drauf gelegt. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche auf der Prioritätenliste und auf dieser Liste stehen sehr, sehr viele Themen in der aktuellen Zeit. Aber Kinder und Jugendliche müssen da auf jeden Fall auch draufstehen, und zwar nicht auf Stelle 20, sondern unter den ersten drei mindestens, weil wir sind die Zukunft und ohne uns funktioniert die Welt und unsere Zukunft und die Gesellschaft einfach nicht.
Frau Kastner, herzlichen Dank. Ich gebe das auch nochmal weiter an Sie, Herr von Malotki. Kinder und Jugendliche gehören ganz oben auf die Prioritätenliste, hat Frau Farnroth gerade nochmal gesagt. Ist das eine Forderung oder eine Überforderung in Richtung Politik, wo Sie sagen würden, berechtigt oder kaum leistbar?
Ich finde es berechtigt und natürlich ist es leistbar. Wir müssen uns natürlich vergegenwärtigen, dass es einfach verschiedene Herausforderungen, verschiedene Krisen in allen möglichen Themenbereichen gibt. Und deswegen, es gibt viele Politikerinnen und Politiker, die genau das wollen, also das oben auf die Prioritätenliste setzen. Gerade zum Beispiel das Thema Bildung, aber auch einfach die Situation von Kindern und Jugendlichen. Und was mir immer so wichtig ist, ist, Politikerinnen und Politiker im System, zum Beispiel im Bundestag, die können das nur schaffen, wenn es die Unterstützung und auch den Rückenwind und vielleicht auch den Druck von den Menschen da draußen gibt. Und deswegen war dieser Beitrag von der Hörerin jetzt aus Schleswig-Holstein so wichtig, weil ein Gegeneinander zwischen jungen Menschen und älteren Menschen bringt uns gar nichts, sondern es braucht ein Bündnis von jungen und älteren Menschen, um die Themen von jungen Menschen voranzubringen, zum Beispiel das Thema mehr Investitionen in Bildung. Nur das kann der Weg sein und so kommt man auf der Prioritätenliste nach oben.
Spielt es auch eine Rolle, wir hatten das im Laufe der Sendung mal, Herr von Malotki, welche Altersgruppe Politik macht? Also der Bundestag ist ja durchaus auch ein Stück jünger geworden, zumindest wenn ich in bestimmte Fraktionen auch hineinschaue. Spielt das eine Rolle, dass damit auch nochmal jüngere Themen auch ins Parlament hineingetragen werden?
Das spielt eine totale Rolle. Ich mache mal Beispiele, jetzt nicht Bundestag, wir sind ja sehr vorangegangen. Ich bin in den Kreistag gewählt worden als einer der jüngsten Abgeordneten 2014. Da war ich so Mitte 20 und habe mich dann für die bessere Betreuungssituation in die Kindertagesstätten eingesetzt. Also genau das, was die Hörerin gesagt hat. Und die meisten dort waren Männer, ich sag mal, über 70. So, da war dann nicht ganz so entscheidend, wie das ist. Aber wenn man denn daran appelliert hat, okay, Mensch, ihr seid auch Opas und Omas, also das ist der Weg, dann auch für Zustimmung zu werben. Aber ich glaube, wie dicht gerade Menschen, auch die in diesen Ämtern sind, an der jungen Generation noch dran sind, das macht einen Unterschied, einfach weil es dann auch jemanden in der Runde gibt, der sagt, nein, denk doch mal auch, beachte doch mal diesen Aspekt. Und das ist ein Riesenfortschritt für den Bundestag, dass wir jetzt so viele junge Menschen auch als Abgeordnete haben.
Stichwort: Kinder und Jugendliche gehören ganz oben auf die Prioritätenliste. Wir haben auch hin nochmal auch Mails in Richtung Kinderarmut, wo auch gesagt wird, das darf es auch, wenn Kinder und Jugendliche in den Blick genommen werden, es in unserer Gesellschaft nicht mehr geben. Frau Farnroth, wir haben noch eine gute Minute. Gibt es denn bei Ihnen als Jugendliche, als junger Mensch, gibt es einen Optimismus dafür, dass Kinder und Jugendliche doch stärker jetzt in Zukunft in den Blick genommen werden? Oder sitzen wir ein paar Jahren wieder hier und müssen eingestehen, es hat sich wenig getan?
Mein Optimismus ist groß, weil ohne den würde ich mein Engagement nicht so halten können. Optimismus ist das Wichtige, so kann ich gut diskutieren, und wenn wir gut diskutieren, kommen wir hoffentlich zu Lösungen, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir dafür sorgen können, dass Kinder und Jugendliche mehr beteiligt werden, mehr mitbestimmen dürfen. Und das ist mein Wunsch. Und an dem Wunsch halte ich fest, solange ich mich dafür engagiere. Und mein Optimismus ist groß, dass wir es schaffen, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
Dann nehmen wir das an dieser Stelle und diesen Optimismus gerne auch als Schlusswort. Mit dabei in der Runde Erik von Malotki, SPD-Bundestagsabgeordneter, Mitglied des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wendelin Haag zum Schluss auch mit dabei, der Vorsitzende des Bundesjugendrings. Und zum Schluss haben wir gehört Jola Farnroth, 17 Jahre Schülerin und Mitglied im Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerks. Das war die Sendung Agenda. Werden die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu wenig wahrgenommen? Nach den Nachrichten geht es hier an dieser Stelle weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.